Das erste Podium des Tages richtet den Blick auf Geschlechterverhältnisse, auf das Ringen mit Fragen nach Subjektivität und Identität, nach Lust und Begehren und auf das Verhältnis von Feminismus und Gesellschaftskritik. Wir haben dazu vier Gäste auf dem Podium eingeladen, die ich auch später noch vorstellen werde. Ich will dem Podium ein paar wenige Bemerkungen voranstellen. Der Versuch des Erfassens dessen, was Feminismus heute ist, will oder fordert, konfrontiert uns derzeit mit Irritationen. Blicken wir auf den Aktivismus zahlreicher feministischer Gruppen, Demonstrationen oder Influencerinnen, so scheint die Sehnsucht nach globaler Intifada oder der Schulterschluss mit Islamisten die derzeit relevanten Anliegen aus feministischer Perspektive zu sein. Während also auf der einen Seite Debatten um Mikroaggression und die richtige Benennung von Pronomen toben, die nur selten Fehlerfreundlichkeit und Diskussion ermöglichen, so erscheinen die Täter des 7. Oktober andererseits als Heilsbringer des feministischen Interesses. Andererseits blicken wir gerade auf ganz konkrete feministische Anliegen. Bis heute wurden im Jahr 2025 in Deutschland bereits 27 Frauen durch Femizide getötet und die Finanzierung sämtlicher Hilfsangebote von Beratungen bis Frauenhäusern ist längst nicht gesichert. Gleichzeitig sehen wir, dass besonderen Zulauf derzeit insbesondere diejenigen haben, die ein enges Korsett anbieten, das von Tradwives, Alpha Males und anderen züchtigen Brüder- und Schwesternkollektiven reicht, die vorauseilenden Gehorsam predigen und jedwede Unfreiheit leugnen. Mit dem Podium, das wir heute hier zusammengebracht haben und den dafür eingeladenen Gästen, wollen wir aber nicht nur die Anekdoten über die derzeitigen Auswüchse und Verfehlungen teilen und mit dem Finger auf die zeigen, die die Unfreiheit auf Plakate pinseln oder auf Social Media zur Schau stellen, sondern wir wollen uns der Bedeutung unreflektierter Anteile von Geschlechtlichkeit des Subjektes widmen und anhand der Beiträge unserer vier Gäste das Verhältnis von Feminismus und Gesellschaftskritik, von Geschlecht und Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken. Dafür haben wir vier Gäste eingeladen, die ich jetzt ganz kurz vorstellen möchte. Ich fange ganz links bei Lars Quadfase an. Lars lebt in Hamburg, ist Mitglied der Hamburger Studienbibliothek. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss für die Aneignung und Entwicklung kritischer Gesellschaftstheorie. Er schreibt für einige Zeitungen und Zeitschriften, darunter zum Beispiel die Jungle World und die Phase 2. Wir hatten Lars hier schon mal sitzen im Oktober letzten Jahres für ein Podium zum Jahrestag des Pogroms vom 7. Oktober. Dann neben Lars sitzt Christine Kirchhoff. Sie lebt in Berlin, sie ist Psychoanalytikerin in eigener Praxis, hat eine Professur an der IPU inne zu theoretischer Psychoanalyse und Subjekt- und Kulturtheorie. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind unter anderem psychoanalytische Konzeptforschung, die Schnittstelle von Psychoanalyse und kritischer Theorie. Ihre Beiträge erscheinen unter anderem in der Freien Assoziation und der Psychosozial. Und im Januar erschien ein Sammelband von ihr, in dem sie sich gemeinsam mit ihren Co-Autorinnen einer kritischen Relektüre von Laplanche und den psychoanalytischen Beiträgen zu Sexualität, Gender und Identität widmet. Den bringt sie morgen mit. Morgen könnt ihr den hier erwerben. Und sie saß auch im Oktober letzten Jahres, genauso wie Lars, bei uns auf dem Podium zum Jahrestag. Daneben sitzt Koschka Linkerhand aus Leipzig. Sie ist als Autorin unheimlich vielseitig. Neben ihrem Sammelband Feministisch Streiten, der 2018 veröffentlicht wurde und Debatten über materialistischen Feminismus entfachte, ist sie Romanautorin. Sie schrieb eine Kolumne für die Jungle World, war Redakteurin der Outside the Box und schrieb gemeinsam mit der Esidin Azadia einen biografischen Bericht. Und letztes Jahr erschienen zudem Feministisch Streiten 2 von Koschka mit Blick auf transnationale feministische Theorie und Bewegung. Als letztes links von mir sitzt Marco Kammholz. Er lebt in Köln, ist Erziehungswissenschaftler, Sozialpädagoge und Sexualberater, unter anderem für schwule und bisexuelle Männer. In zahlreichen Fachartikeln und journalistischen Beiträgen widmet er sich psychoanalytischen Sexualitätstheorien und Ansätzen der Sexualpädagogik. Und ja, gerade spannend für unser Podium scheint mir hier die Verbindung von sowohl pädagogischer und beraterischer Praxis und den theoretischen Zugängen der psychoanalytischen Subjekt- und Sexualitätstheorien. Also ihr seht, wir haben ein Podium, das sehr viele Gemeinsamkeiten aufweist, aber bestimmt auch in der Diskussion an einigen Punkten ja, Widersprüche aufdecken wird und in die Diskussion gehen kann. Ganz grundsätzlich zum Ablauf dieses Podiums. Wir haben unsere Gäste gebeten, kurze Eingangsstatements vorzubereiten auf Grundlage der Ankündigung dieses Podiums. Mit diesen Inputs würden wir starten. Die stellen Sie der Reihe nach vor. Danach haben die vier die Möglichkeit, aufeinander zu reagieren und in die Diskussion zu gehen. Dann würde ich eventuell Fragen in die Diskussion geben und dann würden wir es für euch öffnen. Also ihr habt auf jeden Fall später die Möglichkeit, euch auch selbst in die Diskussion mit Fragen oder kurzen Kommentaren oder Beiträgen einzubringen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir gleich starten und in die kurzen Inputs übergehen. Koschka, du hast das Wort.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich sage recht selten guten Morgen auf meinen Veranstaltungen, aber heute mache ich es mal. Ich freue mich sehr, hier eingeladen worden zu sein, um mit diesen vier Genossinnen hier zu sitzen und zu diskutieren. Mein Input habe ich genannt, die Enge im Geschlechterverhältnis. Und ich möchte mit einer Beobachtung in die Diskussion einsteigen, dass ich es immer wieder erstaunlich finde, als wie eng und unfrei unsere Geschlechterverhältnisse im Hier und Jetzt so empfunden werden. Also dieses und das kann man nicht tun oder darf man nicht tun als Frau, als Feministin, als queere Person, als jemand, der nicht krank werden will, als jemand, der gut aussehen und gut dastehen will oder auch als jemand, der auf keinen Fall falsch verstanden werden möchte. Und das eine schafft man nicht und das andere ist so konfliktreich und das da drüben ist so unerträglich, das hält man gar nicht aus. Und also ich beobachte das so, dass sowohl sich selbst als auch anderen Leuten ständig irgendwelche Regeln gegeben werden müssen, damit man es überhaupt noch aushält auf diesem Planeten, als Individuum oder geschweige denn irgendwie zusammen mit anderen, sodass dann Partnerschaften, Freundschaften zusammenwohnen und natürlich die Familie, aber auch politische Zusammenarbeit oder Interaktion in der Öffentlichkeit als sich als was unendlich Schwieriges und Mühsames gestalten. Also ich finde, so ein sprechendes Bild dafür ist, dass so viele Leute irgendwie sich einen Kopfhörer aufsetzen und am liebsten in Ruhe gelassen werden wollen. Und ich habe das erstmal als empfunden oder als Empfindung bezeichnet, nicht um diese Empfindung von Unfreiheit zu delegitimieren, sondern um den Widerspruch zu betonen, dass es einerseits so eine starke Empfindung ist und andererseits ja doch eine sehr große rechtliche Freiheit besteht, ein großer materieller Wohlstand, in dem wir leben, also verglichen mit so ziemlich allen anderen Gegenden der Welt in Gegenwart und Geschichte. Und ohne irgendwie die Gewalt des kapitalistischen Patriarchats kleinreden zu wollen, leben wir ja verglichen mit der Situation anderer Frauen und Queers in einem Zustand von Freiheit und Prosperität, wie er so ziemlich selten vorkommt. Und aus emanzipatorischer Perspektive wird es ja eigentlich naheliegen, diese Freiheit zu nutzen, um mit besonderem Schwung für die globale Abschaffung von Kapitalismus und Patriarchat zu kämpfen. Aber nun ist es ja so, dass linke und feministische Bewegungen gerade nicht die Straßen verstopfen. Und vielmehr sind wir vereinzelt in uns selbst und in winzig kleinen Milieus gefangen. Und auch dort scheinen Lust, Begehren, Sehnsucht und die Neugier auf andere Menschen und neue Erfahrungen oft ganz schön verkümmert zu sein. Also die Gewalt im Geschlechterverhältnis, wie auch der Zwang zur Lohnarbeit und die Alternativlosigkeit von Warenwelt und Konsum, das hat sich eben alles längst nach innen gerichtet. Das ist überhaupt keine neue Diagnose. Aber mir scheint es wichtig, sie ranzuziehen, warum es auch in der Linken so schwerfällt, Befreiung zu denken und zu erkämpfen. Und hochzuhalten, dass Befreiung sich eben überhaupt nicht darin erschöpfen kann, sich immer weiter abzuschirmen und einzumauern gegen alles, was quält oder reizt auch nur. Ich finde es wichtig, diese Tendenz zu kritisieren, wenn diese Empfindungen von Eingesperrtsein im Hier und Jetzt dann in so einem Salto Mortale zusammengebracht wird mit der Verklärung von offen repressiver Herrschaft, also in der Identifikation mit Leuten, die tatsächlich oder scheinbar einer kolonialen Unterdrückung ausgesetzt sind, oder in der Verklärung frauenfeindlicher Geschlechterregimes, seien das islamistische oder eben die 50er-Jahre-Hausfrau, als die man sich dann auf Social Media inszenieren kann. Also diese Formen, ich denke, dass es wichtig ist, diese Projektion auf andere Formen des patriarchalen Geschlechterverhältnisses zu kritisieren und zu verändern, indem man fragt, woher rührt denn die mangelnde Erfahrung der eigenen Freiheit? Also wie viel tatsächliche Unfreiheit steckt darin, was, glaube ich, tatsächlich auch der Fall ist? Und wie hängt dieser Mangel an eigener Freiheit oder eigener Freiheitserfahrung mit der Verleugnung der Unfreiheit anderer zusammen? Und welche politischen Konsequenzen hat das darauf, mit wem man sich identifiziert und mit wem man sich solidarisiert? Genau, dafür ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass feministische Gesellschaftskritik, die sich diesen Fragen widmet, dass sie nicht dabei stehen bleibt, die Enge im Geschlechterverhältnis, in der Subjektivität und in der linken Kritik zu analysieren. Also sie darf dabei nicht stehen bleiben, sondern muss weiter fragen, wie kann diese Vereinzelung denn irgendwie gemeinsam überwunden werden? Also welche Form von emanzipatorischer Kollektivität sind möglich? Und welche Utopie haben wir ihr entgegenzusetzen? Da fände ich es ganz falsch, sich in so ein Phantasma von kritikfähiger bürgerlicher Subjektivität zurückzuziehen, wie das ja gerade in der antideutschen Kritik doch ziemlich oft passiert. Also ich denke, das ist zum einen ein Phantasma, das einen als linke Kraft politisch ohnmächtig macht oder einen sogar zur Reaktionärin macht, wenn es ganz schief läuft. Und zudem hat eben der Fluchtpunkt bürgerliche Subjektivität für Frauen und Queers immer nur in Ausnahmefällen und Ausnahmesituationen funktioniert. Also auch die bürgerliche Freiheit, als Frau auf einem Podium zu sitzen und die Verhältnisse zu kritisieren, ist ja eine totale historische Ausnahmesituation, die bekanntlich aktuell gerade massiv angegriffen wird. Vielmehr würde ich nach einer Kollektivität fragen, die es uns ermöglicht, kritisch und solidarisch zu sein und in einem richtigen Maß offen und abgegrenzt zu sein. Ich glaube, dieses richtige Maß ist eigentlich die große Kunst. Und das ist eine ziemlich mühsame Sache, aber letztlich erkenntnisreicher und befriedigender, weil sie eben nicht nach außen hin abdichtet, sondern den Bezug zu der Welt sucht, in der wir leben. Und das finde ich einen begehrenswerten Fluchtpunkt für feministische Gesellschaftskritik. Danke.
Sage ich auch mal guten Morgen, und das stimmt, das sagt man wirklich selten. Ich hätte, glaube ich, wenn du das nicht gesagt hättest, instinktiv gesagt, schönen guten Abend. Ja, ich habe keinen Titel, ich bin immer nicht so gut in Titeln, würde mich aber der Frage widmen, woher kommt eigentlich die Rückkehr des Männerproblems? Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass der Feminismus in jeder Hinsicht des Wortes etabliert schien, in solchen Bewegungen wie MeToo, in der Etablierung von einem möglichen Gleichstellungsbeauftragten und so weiter. Das hat sich allerdings in den vergangenen Jahren ja rapide geändert mit dem Triumph der hässlichen alten Männer, ob sie nun Trump, Orban, Putin und so weiter heißen, deren Herrschaft ja ganz wesentlich eben auf einer Art von ungeschlachten, rohen, barbarischen Männlichkeit beruht. Also der, ob es nun Verbot von Abtreibung ist in den USA, ob es, ach, der, mal gucken, geht so besser? Oder näher ins Mikro ran? Ah, okay, ich versuche es mal so. Wie bei Orban, für den ja der Kampf gegen die Gender-Ideologie ein tragendes Ideologem ist, oder wie Putin, wo dazu kommt noch was wie das Wiedererlaubnis von Gewalt in der Ehe, gesetzlich festgeschrieben. Komplementiert wird dieser Triumph der hässlichen alten Männer aber, und das ist vielleicht das Frappierende, durch ein Gefolge von hässlichen jungen Männern. Ich kriege kein richtiges Verhältnis hier zu diesem Mikro hin. Okay, ich versuche es mal so. Für Jungmänner, also Erstwähler, männliche Erstwähler in Deutschland, war ja die AfD die beliebteste Partei. In den USA sahen wir, dass Trump unglaublich beliebt bei 18- bis 29-jährigen Männern war. Einher damit geht ja so etwas wie der Erfolg von Manosphere Podcast. Joe Rogans Podcast ist der mit Abstand beliebteste, den es so auf im Internet zu hören geht. Die Pickup Artists, Andrew Tate und solche Gestalten, die offensichtlich bei recht vielen Jungs im Alter von so 14 bis 17 auf große Begeisterung stoßen. Was gerade an dieser Manosphere so bemerkenswert auffällt, ist, wie sie die Beschädigung der Männer durch schlechter Verhältnis reflektieren und nochmal potenzieren. Eine einsamere und freudlosere Welt als die, wie sie dort propagiert wird, ist ja schwer vorstellbar. Also eine, wo man immer selber in Kontrolle sein muss und eigentlich keine Beziehung zu anderen eingehen darf, sondern nur die anderen und vor allen Dingen die Frauen manipulieren, kontrollieren und dadurch von sich fernhalten muss. Männlichkeit erscheint da als eine permanente Arbeit an sich selber, einerseits durch Pumpen und Körperpanzer aufbauen und andererseits durch ein permanentes performatives Arschloch sein. Und in Anwandlung eines Spruches von Simone de Beauvoir könnte man sagen, das Motto dieser Szene ist: Als Mann wirst du nicht geboren, zum Mann musst du dich selber machen. Was natürlich für Propagandisten der Natürlichkeit des Geschlechterverhältnisses immerhin bemerkenswert ist. Das andere Bemerkenswerte ist die damit einhergehende Selbstinfantilisierung. Während das Patriarchat ja immerhin auf der Vorstellung vom Pater Familias aufbaut, also dem Vorsteher der Familie, eine eminent erwachsene Figur, wie auch immer barbarisch die nun wieder ist, geht es bei den Manosphere-Jungs ja wirklich darum, eine imaginäre Kindheit gegen Anfeindungen von außen zu verteidigen. Eine Rückkehr in eine präpubertäre Welt, in der Mädchen einfach nur Igitt sind und in der man irgendwie in Ruhe zocken kann und sich an die Zeit erinnern kann, als Ghostbusters noch nur männliche Geisterjäger hatte. Nicht umsonst ist eine der prägendsten Mobilisierungsgeschichten für diese Art von Männlichkeitsbewegung das sogenannte Gamergate gewesen, also die Hetzkampagne dagegen, dass Frauen irgendwie bei Computerspielen mitzocken dürfen. Wie kommt es dazu? Warum ist das auf einmal so attraktiv? Und ich kann das natürlich jetzt nur so ziemlich grobschlächtig in Thesenform machen. Es ist ein Prozess, den ich vielleicht so Dialektik der Entgesellschaftung nennen würde. Das Motto der, nennt man sie neoliberale oder wie auch immer, Phase des Kapitalismus, war ja das von Margaret Thatcher ausgegebene Sprichwort "There is no society", es gibt keine Gesellschaft. Und da drin steckt ja neben der Drohung, dass man halt einfach auf sich allein gestellt ist, auch immerhin für bestimmte Gruppen dieser Gesellschaft ein Versprechen, nämlich die Auflösung dieser stabilen, konformistischen Gemeinschaften, unter deren Druck gerade eben Frauen, aber auch LGBTQ-Menschen geschichtlich immer gelitten haben. Die Auflösung dieser stabilen Milieus, wie es dann im Soziologendeutsch heißt, eröffnet also akzidentiell tatsächlich für bestimmte Menschen eine Freiheitsperspektive. Akzidentiell deswegen natürlich, weil das eigentliche neoliberale Familienbild natürlich ein ganz traditionelles ist. Wenn es keinen Sozialstaat braucht, braucht es die Frauen als Pflegeanstalt und die Familie als Auffangnetz umso dringender. Aber gerade diese akzidentielle Emanzipation sorgt natürlich auch dafür, dass dann Frauen, LGBTQ-Menschen immer sozusagen als eine Art von Krisenprofiteure erscheinen, als Sündenböcke genau dieses Entgesellschaftungsprozesses, unter dessen negativen Aspekte dann eben auch alle leiden. Dazu kommt, in gewisser Hinsicht ist diese Art von feministischer Fortschritt, misogyner Rückschritt eigentlich immer schon in einer bestimmten Kippbewegung der bürgerlichen Gesellschaft, der Kapitalverwertung angelegt. Koschke hat es ja eben auch mit der bürgerlichen Subjektivität, die einerseits eben geschlechtsneutral ist und der Geld kennt kein Geschlecht als Zurechnungspunkt für Recht, Willen und so weiter, ist das bürgerliche Subjekt eigentlich reine Form. Und andererseits kann sich diese reine Form eben nie zum Markt bringen, sondern muss sich, wenn sie sich verkaufen will, wenn sie sich reproduzieren will, doch immer wieder verkörpern und damit auf die eigene Geschlechtlichkeit zurückgreifen. Das heißt, diese Dialektik von Fortschritt und Rückschritt ist im Geschlechterverhältnis immer ist im Kapitalverhältnis immer schon strukturell angelegt. Was heute aber vielleicht noch dazu kommt, ist, dass in gewisser Weise der Rückgriff auf Geschlecht als Sinnressource gleichzeitig mit der Fortschreibung von Entkörperlichung einhergeht. Was ich damit meine, ist vor allen Dingen die Selbstidentifikation im Verhältnis zur Gesellschaft, also diese Art, was für ein Verhältnis habe ich überhaupt zur Gesellschaft, wie bin ich vergesellschaftet, sich eigentlich nicht mehr politisch darstellt, auch nicht mehr primär darüber, dass ich arbeite, etwas produziere, sondern dass ich Konsument bin. Das war, glaube ich, während der ganzen Covid-Zeit besonders zu beobachten, wenn Leute wirklich panisch wurden, weil sie nicht mehr ins Café oder in die Muckibude oder sonst wohin gehen konnten. Und gerade diese Selbstidentifikation als Konsument im Verhältnis zur Gesellschaft ist eine, in der sich einerseits Maßlosigkeit und andererseits Ohnmacht fortschreibt. Maßlosigkeit, weil natürlich die Bedürfnisse nie an ein Ende kommen. Andererseits Ohnmacht, weil was ich da konsumiere, das steht mir gleichzeitig fremd gegenüber. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, selber irgendwie mit drin gewirkt zu haben, sondern es ist einfach da. Und genau dieses Verhältnis von Maßlosigkeit und Ohnmacht ist aber exakt das Kindliche, bloß eben ohne den wilden, noch undomestizierten kindlichen Charme.
Vielen Dank für die Einladung und vor allem vielen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren, die unter in vielerlei Hinsicht widrigen Bedingungen mal wieder einen größeren linksradikalen Diskussionszusammenhang auf die Beine stellen. Ob ich hier auf diesem Podium mit dem mir nicht ganz verständlichen Titel Sex, Gender, Yalla, Intifada richtig bin, weiß ich nicht. Zugleich reizt mich die Frage, wie die Linke in ihrem derzeitigen, bekanntlich denkbar schlechten Zustand Fragen von Geschlecht und Sexualität beantwortet, und da habe ich zugesagt und auch aufgrund der mir recht sympathischen Mitdiskutierenden. Ich will mich bei der 5-minütigen Einladung an dem Einführungstext im Podium orientieren und auf diejenigen Aspekte beschränken, zu denen ich glaube, etwas mehr oder weniger Vernünftiges beitragen zu können. Das Abarbeiten am Ankündigungstext neigt sehr dazu, arrogant zu machen. Deshalb würde ich voranstellen, dass mich die gegenwärtigen politischen Entwicklungen ziemlich ratend und orientierungslos machen und ich häufig ahnungsloser denn je der Wirklichkeit gegenüberstehe. Im Beschreibungstext unseres Podiums sind für mich zwei Seiten der gegenwärtigen Sexualkultur auszumachen, die nicht auf ihren Gegensatz hin, sondern in ihre Beziehung zueinander betrachtet werden sollten. Einerseits heißt es eingangs, Zitat, individuelle Entfaltung, lustvolles Erleben, Genuss und Befriedigung würden dir und allen anderen zumeist und jedenfalls prinzipiell vorenthalten. Zitat Ende. Besondere Aufmerksamkeit hat bei mir der, wie ich finde, etwas trotzige und bedrohliche Nebensatz erregt. Zitat, Genuss und Befriedigung genau so, wie du es willst. Zitat Ende. Als ob das Begehren, das intimste Wollen und Sehnen, eine Frage des Wissens wäre. Dabei weiß man, wenn man die Annahme des Unwussten nicht aufgibt, weder wo das Begehren herkommt, noch wo es hin will. Andererseits sind gegen Ende der Ankündigung die Zitat Tradewives, Alpha-Males und züchtigen Brüder- und Schwestern-Kollektive angesprochen. Lustvolle Individualisten einerseits, züchtige Kollektive andererseits. Diese Konstellation lässt mich an ein Zitat von Massimo Recalcati im Zusammenhang mit dem von ihm entwickelten Begriff des postideologischen Totalitarismus denken. Zitat, während sich in den historischen Formen des Totalitarismus die Gemeinschaft dadurch durchsetzte, dass ihre Transzendenz die Pluralitäten der Individuen in sich aufsog, scheint sich in dessen postmoderner Ausprägung die Gemeinschaft in Atome des Genießens zu zerlegen, die nichts untereinander verbindet. Zitat Ende. Für eine aktuelle emanzipatorische Perspektive auf Sexualität und Geschlecht wäre meiner Einschätzung nach einzuholen, inwiefern beides, Lustforderung und Lustversagung, zeitgemäße Symptombildungen spätkapitalistischer Subjektivierungsweisen aufzeigen. Für mich stellt die hier genannte psychoanalytische Gesellschaftstheorie und Zeitdiagnose der Postödipalität einen denkbaren Weg unter verschiedenen zur Einsicht in die gegenwärtige Epoche und ihr mögliches Ende mit offenem Ausgang dar. Der Beobachtung der genannten Theoretikerinnen und Theoretiker nach hat sich das vormals offen autoritäre Regime des ödipalen verbietenden Vaters und die gesellschaftliche Botschaft der Unterordnung und des Verzichts nicht nur gewandelt, sondern in ihr Gegenteil verkehrt. Das Subjekt der Spätmoderne in den digitalisierten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften, nunmehr im hyperspekulativen bis hin zu kybernetischen Katastrophenkapitalismus, ist demnach ein vergnügtes und ein zum Vergnügen degradiertes. Mit einer Theorie der Postödipalität interessieren hier vorrangig Prozesse des Subjektwandels. Im seit mehreren Jahrzehnten anhaltenden Zeitalter des Schwindens väterlicher Autorität, der Auflösung der gesellschaftlichen Botschaft von Verzicht und Unterordnung und den Eintritt in ein zunächst postfordistisches und neopatriarchales Gesellschafts- und Produktionssystem ist an die Stelle der väterlich-ödipalen Begrenzung demnach das Versprechen eines unbegrenzten Genießens getreten. Ein Genießen jedoch, das feministisch gedacht auch den Zugang zur Versorgung durch die Position der Mutter als allumfänglich zugänglich und herstellbar imaginiert und abzuschöpfen versucht. In dieser Hinsicht folgen linksprogressive wie rechtskonservative sexualkulturelle Phänomene derselben Logik. Sowohl die energische Aufforderung zum Genuss und der unerbittliche Appell zur Rücksicht auf das eigene und andere selbst von links, als auch der vulgäre Aufruf, wahlweise zu Tradition oder ungezügelter Befriedigung von rechts, erscheinen als Indiz einer, subjekttheoretisch betrachtet, untergegangenen Ordnung. Es handelt sich, mit einem Zitat der italienischen Differenzfeministin Ida Domignani, um eine geheime Symmetrie zwischen zwei entgegengesetzten Symptomen des Zusammenbruchs der symbolischen Wirkungsmacht des Gesetzes. Auf der einen Seite der Anspruch, auf das Gesetz verzichten zu können, auf der anderen Seite der Anspruch, es durch das Surrogat der Rechtsgläubigkeit ersetzen zu können. Der in der Ankündigung angesprochene Faktor Geschlecht müsste meinem Dafürhalten nach im Kontext dieser narzisstisch-illusionären Subjektbildung analysiert werden. Ein patriarchales Geschlechtermodell, das Frauen als Hüterinnen des Hauses aus der öffentlichen Sphäre der Männer ausschließt, ist heute weder politisch, rechtlich oder ökonomisch favorisiert, noch wird es den Individuen auferlegt. Vielmehr befinden wir uns in einer hochgradig individualisierenden, hypermodernen Gesellschaft, die die Einzelnen zu einer genussvollen und von den Einschränkungen sorgender Tätigkeiten befreiten, sexuellen und geschlechtlichen Selbstverwirklichung auffordert. An dieser Stelle hilft weder eine hyperpolitisch und popfeministisch verbreitete antisexistische Rhetorik, die ein gestern oder vorgestern bekämpft und sexuelle Gewalt mitunter als unzureichend ausgebildete Kommunikation zwischen den Geschlechtern missversteht. Noch hilft ein Verständnis, dass Geschlechter als ausschließlich körperliches Merkmal und das sprachliche Zu- und Festschreibung denkt, auf ein individuelles Gefühl und eine bewusste und selbstbestimmte Handhabbarkeit reduziert. Geschlecht müsste in Verbindung gesetzt bleiben zu einer geschlechtlich asymmetrisch strukturierten Subjektbildung und der am neuralgischen Punkt der Sorge immer noch geschlechterhierarchisierten Arbeitsteilung. Diese Arbeitsteilung bleibt trotz der geschlechtlichen Pluralisierung und Öffnungsprozesse der sexuellen Liberalisierung aufrechterhalten. Aus diesen Verhältnissen kann man sich nicht hinaus identifizieren. Zeitbedingt kann ich weitere zu diskutierende Aspekte leider nur als Fragen in den Raum stellen. Wie wäre sexualpolitisch und feministisch auf die von Volkmar Sigusch angesprochenen neosexuellen Involutionen zu reagieren, die brüchigen sexuell liberalisierenden Fortschritte auf repressive und regressive Weise wieder einzudämmen drohen? Wie ist gesellschaftsanalytisch zu verstehen, dass weite Teile sich als emanzipativ verstehender Bewegungen einer angeblichen Lustfeindlichkeit den Kampf ansagen, als kämpften sie sprichwörtlich gegen Luftschlösser? Gerade in Anbetracht dessen, dass Adorno schon Mitte der 60er eine Entgiftung und Desexualisierung der Sexualität konstatiert und Raimund Reiche inmitten des Jahres 1968 eine ökonomisch notwendige partielle sexuelle Freilassung ausgemacht hat, die man nach heutigem Stand der Dinge und unter Einbezug des Lacan'schen Imperativs des Genießens als umfassend und nahezu vollständig realisiert begreifen müsste. Wieso beleben sich derzeit meiner Beobachtung nach in den feministischen Strömungen die Sex Wars zu Fragen von Pornografie, Prostitution und Sexarbeit, BDSM oder auch Trans wieder? Und was sagt es uns, dass die empirische Sexualforschung, die mit Kinsey in den 50ern als Skandal und früher Liberalisierungsschub begann, in ihren Ergebnissen in der ach so vielfältigen Gegenwartsgesellschaft so unglaublich langweilig ausfällt? Um es kurz an einem Beispiel zur viel diskutierten Promiskuität zu verdeutlichen, deren alleinige Erwähnung unter Linken gar nicht selten eine unfreiwillige Gruppentherapie in Gang setzt. Die letzte Hamburger Studierenden-Sexualitätserhebung spricht für eine Abnahme von Seitensprüngen und Affären in festen heterosexuellen Beziehungen. 2015. Die Merseburger Partner 5-Studie weist hingegen auf eine Zunahme an Offenheit gegenüber sexuellen Nebenbeziehungen und Polyamorie hin, während im Vergleich zu den 1990ern parallele Beziehungen abnehmen. Und der Anteil derer, die während der momentanen Paarbeziehung Sex mit anderen Personen hatten, gleich blieb. Das völlig Banale ist wohl, möglicherweise wird unter Heterosexuellen mehr über nicht monogame Beziehungsformen gesprochen, als dass diese real gelebt werden. Sind solche sexuellen Verhältnisse überhaupt reform- und revolutionsbedürftig oder sollten sie nicht vielmehr desinteressiert machen und unsere Aufmerksamkeit auf ganz andere Dinge lenken? Danke.
Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung. Und ich habe die Fragen gelesen, die uns von den Organisatorinnen im Vorfeld geschickt wurden und dachte, da kann ich mich Marco anschließen. Auf die meisten reagiere ich eigentlich mit relativ viel Ratlosigkeit. Vielleicht auch, weil oder vielleicht trotzdem ich mich nun schon ein bisschen länger mit solchen Fragen beschäftige. Jetzt habe ich dasselbe Problem wie Lars. So, ich fange mal an. Sigmund Freud, ja, man muss ja auch so dem eigenen Klischee gerecht werden. Sigmund Freud schrieb in den 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie, dass es unerlässlich sei, Zitat, sich klarzumachen, dass die Begriffe männlich und weiblich, deren Inhalt der gewöhnlichen Meinung so unzweideutig erscheint, in der Wissenschaft zu den verworrensten gehören. Freuds Arbeiten zum Thema zeigen ein Schwanken zwischen dem Wunsch, hier Klarheit zu schaffen, also Unzweideutigkeit herzustellen. Und hier kann man dann schon bei Freud, aber auch in der Geschichte der Psychoanalyse sehr gut sehen, dass sie, also die Psychoanalyse, immer dann normativ und reaktionär wird, wenn es hin zu dieser Unzweideutigkeit geht. Freud selber blieb aber gleichzeitig seinem Gegenstand treu und schaffte damit eine zugegeben manchmal verworrene, aber auch gerade deswegen revolutionäre Theorie der menschlichen Sexualität, die anerkennt, dass diese Verwirrung stiftet, im Inneren wie im Äußeren. Freud hatte also recht, nicht nur in der Wissenschaft gehören die Begriffe zum Geschlecht und zur Sexualität zu den verworrensten. In der Sexualität, und das betrifft auch die sexuelle Identität, das Schwierige ist ja manchmal in Diskussionen, dass der deutsche Begriff Sexualität Sex, Gender und Desire fasst, also Körperidentität und Begehren, einbegreift. In der Sexualität also erfährt sich der Mensch als nicht mit sich identisch. Und wenn das nicht ausgehalten werden kann, ruft das Identität auf den Plan. Das Sexuelle, das triebhafte Begehren haben wir nicht in der Hand. Es ist kein Instinkt, aber auch keine bewusste Entscheidung. Niemand wählt frei, wen oder was er wann als welche begehrt. Nicht umsonst heißt es Triebschicksal. Was von diesen Möglichkeiten dann lebbar ist, wie frei man damit sein kann, ist zum einen gesellschaftlich bedingt und zum anderen subjektiv. Und auf dieser Seite bekommt man es dann mit dem Aushalten von Unsicherheit, von Ambivalenz, von Ambiguität, kurz mit dem Aushalten von Differenz zu tun. Die menschliche Sexualität ist polymorph pervers, wie Freud sie nannte, auf der Suche nach Lust, und etwas davon wird man nie los, und das ist auch gut so, also vom polymorph perversen. Sonst würde auch die Bedingung der Möglichkeit der Lust am eigenen Körper und der anderen verloren gehen. In uns allen lebt noch der kleine Lüstling, als den Freud das menschliche Baby beschrieb. Identität. Ne? Identität, die, und das finde ich jetzt interessant für dieses Podium, immer dann ins Spiel kommt, wenn dieses, die Entfremdung von sich selbst, die Unverfügbarkeit nicht gut auszuhalten ist. Identität ist das Ergebnis von Identifizierung und identifiziert werden. Identifizierung ist zugleich ein subjektkonstitutives Moment der Abwehr von Diskontinuität. Und etwas davon brauchen wir auch, denn ohne Identität kein Gefühl für Kontinuität in Zeit und Raum. Und die ersten Prozesse der Identifizierung, von denen man so ausgehen kann, das sind auch die, in denen der Körper zu einem Körper zusammengesetzt wird. Das ist aus Perspektive der Psychoanalyse ja gar nichts, was man voraussetzen kann. Und das kann man auch sehen, wenn dann so Babys, und dann taucht so die Hand vor dem eigenen Gesicht auf, und das ist jedes Mal wieder total erstaunlich. Und das hat etwas damit zu tun, dass es eben noch nicht so selbstverständlich ist, das Gefühl zu haben, das ist meine Hand. Wenn mir das jetzt passieren würde, dann hätte ich in diesem Moment wahrscheinlich ein kleines Problem. Na, und das sind ja aber auch Zustände, die man, sei es nun im Sexuellen oder im Rausch, auch nur dann genießen kann, wenn man sich einigermaßen sicher sein kann, dass das Gefühl für diese Identität auch wieder zurückkehren kann. Also, ohne Identität nicht die Möglichkeit, sich zu zentrieren, um zu erleben, dass ich hier noch die bin, die ich vor ein paar Wochen war oder vor ein paar Jahren. Und hier, merkt ihr dann, wird es dann schon schwierig, denn das stimmt natürlich nicht. Ich sitze jetzt seit ungefähr 25 Jahren in solchen Tagungen, da nehme ich schon wahr, dass sich an mir auch einiges geändert hat. Aber trotzdem brauchen wir Identität für dieses Kontinuitätsgefühl. Wenn ich jetzt gesagt habe, Identität enthält immer einen Moment der Abwehr, nämlich der Ambiguität und der Differenz und der Diskontinuität, dann ist Identifizierung nicht umsonst genau der Prozess, der psychisch in Gang gesetzt wird, wenn etwas Nicht-Identisches nicht ausgehalten werden kann. Und an dieser Stelle erschließt sich eine mögliche Erklärung für die Attraktivität identitärer Entwürfe, wie sie jetzt auch schon genannt wurden, also die Tradwives, Alpha-Males und die züchtigen Brüder- und Schwestern-Kollektive, sowie aber auch die bis in die letzte Diskriminierungsmöglichkeit ausgetüftelten Identitäten. All diese Formen versprechen, diese Nicht-Identität loszuwerden. Je weniger Differenz und Unsicherheit im eigenen ausgehalten werden kann, je weniger kann das bei anderen akzeptiert werden, denn an diesen zeigt sich dann die Gewalt, die es braucht, sich selbst mit sich identisch zu halten. Diese Gewalt wird dann ausagiert, das heißt, sie schlägt sich im Hass auf die anderen nieder, wenn das eben zu viel wird. Und ich finde, hier liegt auch die Berechtigung des Begriffes Homophobie, die ja nicht eine Angst vor Homosexuellen ist, sondern der Hass auf Homosexuelle gründet in der Angst vor der eigenen Homosexualität. Und so kann man das an allen Hassformen eigentlich durchspielen. Man sagen kann, es gibt Hass auf andere, und die Frage ist dann ja immer, was kann am eigenen nicht ausgehalten werden. Wenn queere AktivistInnen, ich gehe jetzt einmal auf den letzten Teil des Titels ein, Palästina-Fahnen schwingenden Männern, die die Auslöschung Israels fordern, hinterherlaufen, das ist eine Beobachtung aus Berlin der letzten 2 Jahre, zeigt sich so meine These, dass das Versprechen, die Nicht-Identität mit sich durch diese Diversifizierung von Identitätsangeboten loszuwerden, nicht hält. Gleichzeitig wird hier ein eigentlich unlösbarer Widerspruch, gleichzeitig queere Positionen zu vertreten und eine dezidiert anti-emanzipative Organisation, die Hamas, dann irgendwie okay zu finden. Dieser Widerspruch wird gewaltsam aufgelöst. Adorno sah im Antisemitismus den Hass auf die Differenz und ich glaube, etwas davon zeigt sich hier. In der Unzweideutigkeit, ihr erinnert euch, oben ging es los bei Freud mit der Unzweideutigkeit von Gut, irgendwas mit Befreiung und Böse, im Zweifelsfall die Juden und Israel, wird die Verworrenheit abgewehrt. Und dadurch, da spielt natürlich auch die gesellschaftliche Objektivität eine entscheidende Rolle, weil ich glaube, womit wir es nicht nur gegenwärtig zu tun haben, das ist eine erzwungene, falsche Aufhebung von Identität bei gleichzeitiger politischer Stützung eindeutiger Identität. Die Forderung ist, gleichzeitig voll flexibel zu sein und mit den neuen alten Identitäten wird ein Angebot gemacht, gleichzeitig die Verworrenheit abzuwehren, die auch die kapitalistische Flexibilitätsforderung an die anderen, die diverser und queerer sind, zu agieren. Und das ist dann das, was die Rechten machen. Was heißt das nun für Feminismus? Das war ja auch eine Frage an dieses Podium und damit komme ich dann zum Ende. Ich komme, glaube ich, aus einer anderen Generation FeministInnen und da hieß es immer, in meinem Fall als Cis-Frau, mich für die Gleichstellung aller Menschen, egal welcher Identität und egal welcher Lebensform einzusetzen und dabei aber auch nicht zu vergessen, dass noch immer stimmt, was Simone de Beauvoir vor langer Zeit feststellte, nämlich, dass man zur Frau gemacht wird. Feminismus steht so und ich glaube, das gilt, wie auch immer man versucht, diese Spannung aufzulösen, nämlich in einer Spannung. Er hat ein identitäres Moment und sollte gleichzeitig eingedenk der Differenzen sein, und zwar der Differenzen im Inneren und der im Äußeren. Vielen Dank.
Vielen Dank für eure Inputs. Ich finde es total spannend, die auch nebeneinander zu stellen und jetzt auch zu gucken, an welchen Punkten ihr untereinander Redebedarf entdeckt. Was ich auf jeden Fall, vielleicht gebe ich das noch rein, bevor ihr die Möglichkeit habt, auch aufeinander zu reagieren. Vielleicht verbinde ich das mit einer ersten Frage, die ich gern reingeben würde, weil ich natürlich jetzt auch die Irritation über den Titel Sex, Gender, Yalla, Intifada wahrgenommen habe in euren Beiträgen und diese Irritation auch erstmal fruchtbar finde, zu gucken, was wir mit diesem Titel meinten und was auch dieser Titel und auch gerade dieses Yalla Intifada aktuell in feministischen Kontexten bedeutet. Was wir damit ausdrücken wollten oder was wir zur Debatte stellen wollten, sind gar nicht diese konkreten und das hatten wir auch vorher so besprochen, diese konkreten Auswüchse, die wir momentan beobachten können, sondern erstmal die Frage, was sich hinter diesem Aufruf nach Judenmord verbirgt und warum das ausgerechnet in Bezug auf Sex, Gender, Sex und Gender auftritt. Gerade von jenen Lücken in der Reflexion des Geschlechterverhältnisses, also die Menschen dazu bringt, sich in voraus einem Gehorsam bestimmten engen Geschlechterrollen zu unterwerfen, ist es Ausdruck aber auch von der Sehnsucht nach einer geschlossenen, vollständigen und bruch- und widerspruchslosen Identität, also die ja genau der Antisemitismus an dieser Stelle verspricht, nämlich, dass wenn Israel erst einmal vernichtet ist, auch alle anderen Widersprüche aufgelöst sind. Also diese Sehnsucht dreht sich vor allem um das Subjekt selbst, dass sich aus dem bloßen Existieren eine Position ergebe, die das Denken und Ausdrücken, also die Vermittlung, überflüssig macht. Und genau das ist das, warum wir dieses Yalla Intifada aufgenommen haben. Und vielleicht damit verbunden die Frage, warum ist diese Sehnsucht, gerade in Bezug auf Sex, Gender, Desire, warum ist diese Sehnsucht nach einer völligen und widerspruchslosen Identität so stark? Also wo sind diese Sehnsüchte angelegt? Das vielleicht als eine Frage, die ich so mit reingeben würde, weil das, glaube ich, was ist, was in allen euren Beiträgen aufschien, was wir momentan als Entwicklung beobachten können. Das vielleicht nur als einen Vorschlag, worauf ihr eingehen könnt. Ihr könnt aber auch gerne auf eure jeweiligen Beiträge erst einmal eingehen. Wer möchte starten?
Jetzt geht es darum, wer hält es am längsten aus?
Du offenbar nicht. Ach, ich fange mal an, irgendwas.
Dankeschön.
Irgendwas? Ich glaube total, dass das mit diese Sehnsucht nach der vollen Identität und der Widerspruchslosigkeit, wie du es eben gesagt hast und auch wie du es, Christine, in deinem Vortrag formuliert hast, dass es total gut zusammenpasst, also quasi wie Arsch auf Eimer mit dem antisemitischen Bedürfnis und dass es deshalb dort besonders stark passiert, also quasi wir werden alle frei sein, wenn Palästina befreit ist, ob wir jetzt Frauen oder Queers oder Leute sind, die unter rassistischer Gewalt leiden. Ich würde aber dann gleich den Punkt machen oder das ergänzen wollen, das sieht man ja in total vielen politischen Bewegungen, auch, ich meine auch in so einer sehr starken, sehr eindeutigen Identifizierung mit dem Staat Israel, den man ja in der antideutschen Szene hat, das kann ja genauso verbohrte Formen annehmen. Also auch darin kann man sich ja vereindeutigen. Oder in der radikal-feministischen Debatte, die sich halt so auf das Frausein vereindeutigt, dass halt Transfrauen auf keinen Fall dazugehören dürfen, da hat man ja ein ähnliches Bedürfnis. Also ich glaube, das kann sehr gut zusammengehen mit antisemitischem Engagement, muss aber nicht. Also ich glaube, das gibt es eben auch in anderen politischen Bestrebungen und muss da genauso kritisiert und wachsam unter die Lupe genommen werden, auch um das politische Anliegen, wie halt in Israel Solidarität oder eine Kritik der Geschlechterverhältnisse auf eine gute und möglichst wenig identitäre Weise zu betreiben.
Ja, ich denke, du hast in deiner Frage das schon ja eigentlich mit beantwortet, dass es um diese Dynamik nach so einem Wunsch nach Vollständigkeit geht, auch in politischen Identitäten. Das kann man in diesem pro-palästinensischen Milieu durchaus beobachten. Ich würde aber auch zustimmen, das müsste man dann aber auch als politisches Phänomen auf alle möglichen Milieus, links wie rechts, anwenden. Mit meinem D'accord komme ich dann eh immer mit dem Mangel und der Unvollständigkeit und so, die man auf sich nehmen müsste, wenn man irgendwie als Subjekt des Unbewussten überleben will. Jetzt mit der Frage, mit der Verknüpfung mit Sex und Sexualität, mir fiel dann nur ein, es gibt ja diese vor allem in den sozialen Medien dann florierenden Videos von diesen grotesken pro-palästinensischen Demonstrationen, die dann noch so kinky dabei sind. Also da sind dann noch so Leute in so kinky Outfits, dann sage ich jetzt noch Fisting for Palestine, irgendwie so. Ich halte es auch ein bisschen immer für reißerisch, wenn es dann so durch die sozialen Medien geht, aber was ich daran so bemerkenswert finde, ist, dass das alles so glücklos wirkt. Also man schaut sich diese Leute an und denkt, daran ist gar nichts. Also in meinem Verständnis gar nicht sexuell, also im Sinne auch von rätselhaft anziehend oder so. Es ist wirklich einfach ohne Glück. So, weil, und das passt zu diesem Identitätsding, weil ich hatte jetzt zur Vorbereitung tatsächlich nochmal dieses Sexualtabu und Recht von Adorno und so gelesen, wo er das genau irgendwie schreibt, wer mit sich identisch ist, ist ohne Glück. Und das kann man bei diesen Vermischungen zwischen pro-palästinensisch überidentifizierten Milieu und dann diesem kinky Sexpositivismus eigentlich sehr gut beobachten. Da ist nichts glücklich und lustvoll dran.
Ich kann vielleicht noch mal ergänzen, ich weiß immer nicht, wie stark tatsächlich oder wie groß der Anteil tatsächlich von denen ist und dann gerade auch unter Feministinnen vielleicht, dann müsste man eine Feldstudie machen, die sich dann wirklich mit der Hamas identifizieren oder so. Ich habe eher den Eindruck, dass es einfach eine Verleugnung gibt, also dass die ganze Gewalt abgespalten werden muss und dann kann man sozusagen, dann hat man wieder die eindeutigen Verhältnisse mit Aggressor Israel, aber um ein Beispiel zu nehmen, das ist mal so ein bisschen langweilig, jetzt nochmal wieder Judith Butler heranzuziehen. Aber wenn ich mich erinnere an ihre Abrechnung mit dem Zionismus, Parting Ways, dann funktionierte das immer auf so einer Fantasie von, wenn wir eigentlich alle nur miteinander reden und gemeinsam ein bisschen trauern und so weiter, dann kommen wir alle wunderbar klar. Und die Einzigen, die das nicht mitspielen, das sind die Zionisten, weil sie das Diasporische aufgeben. Und in diesem ganzen Buch kommt nirgendwo irgendwie Gewalt vor, wie auch bei anderen Büchern von Judith Butler eigentlich nie wirklich Gewalt vorkommt, also die ganze schreckliche Gewaltgeschichte des Geschlechterverhältnisses, weil es eigentlich immer nur um Diskursive, um Aushandlungsprozesse geht. Also da, wo sich irgendwie das mittelständische bürgerliche Subjekt heimisch und wohl fühlt, wenn miteinander geredet wird. Deswegen ja auch irgendwie so Kulturproduzenten sich immer so berufen fühlen, für den Weltfrieden zu sorgen. Und sie sind ja Experten da drin, dass alle miteinander reden können. Und ich glaube, damit die Fantasie aufrechterhalten werden kann, darf man sich eben gerade nicht wirklich mit den Hamas-Mördern identifizieren, sondern man kann höchstens irgendwie so, sowas kommt von sowas, aber eigentlich möglichst schnell das Thema wechseln. Das ist jedenfalls so meine Erfahrung eher in dem Bereich. Darf ich eine Bitte? Ich finde es irritierend, wenn jeder Beitrag beklatscht wird.
Wir sollen doch auch. Wir sollen doch auch diskutieren, oder? So, die Postödipalität. Ich glaube, da stimmt was nicht, und zwar ganz grundsätzlich. Und ich finde das aber interessant, weil meine Erfahrung auch als Diskutantin so auf Konferenzen und so auch ist, dass das aber ganz beliebt zu sein scheint, gerade in der emanzipativen Linken. Und ich habe da, muss ich sagen, ganz grundsätzliche Probleme mit, weil ich immer beim Postödipalen, wenn ich mir dann anhöre, ne, so wie du das auch gerade referiert hast, was darunter verstanden wird, dann denke ich immer, ja, in meinen Ohren, aber mit den Ohren höre ich, in meinen Ohren klingt das alles eher ziemlich präödipal. Ne? Also als würde da eine Grenze fehlen und nicht als wäre eine Grenze überwunden worden. Und ich sage ganz kurz was dazu. Ne? So diese These vom Schwinden der väterlichen Autorität, so ja, das kann man ne, gesellschaftlich beobachten. Und ich habe immer den Eindruck, das wird dann viel zu schnell auf die psychosexuelle Entwicklung gelegt. Weil wenn wir es mit dem Ödipalen zu tun haben, dann haben wir es ja so mit erstmal, ne, das ist ja so die Idee, mit 3- bis 5-jährigen Kindern zu tun. Und das, was ja so die Aufgabe ist, ist sozusagen aus so einem Zustand, Freud nennt das primären Narzissmus, auch herauszufinden, wo man irgendwie alles ist und alles hat und alles sein kann. Und dann erfährt diese Grenzenlosigkeit und auch die grenzenlose Verfügbarkeit der Objekte irgendwie eine Grenze durch die Feststellung, ah, Papa und Mama, die sind ja irgendwie auch schon zusammen und die machen da was oder auch nicht, aber auf jeden Fall habe ich da nichts zu suchen. Und das Interessante ist dann ja, dass Freud, ist immer leider wenig rezipiert worden bis so jetzt in die 2000er, also es wird jetzt auch schon ein Weilchen rezipiert, das Ganze so doppelseitig aufgebaut hat, also gar nicht so heterosexuell, wie es dann in der vereinfachten Variante immer wieder gegeben wird. Und dass das Entscheidende dann ist, dass Objekte verloren gehen müssen, und zwar die elterlichen. So. Und das ist so seine Idee, das ist dann die Möglichkeit, ne, man identifiziert sich auf die eine oder andere Art. Wenn man das so doppelseitig denkt, ist das auch nicht so heterosexuell festgelegt, wie wenn man von vornherein immer schon weiß, wer mit welcher Identität da reingeht. Weil wenn man Freud da genau liest, kann man sagen, man kommt eigentlich aus dieser ganzen ödipalen Verwicklung, wo die primären Objekte dann was miteinander zu tun haben und man da irgendwie rausfällt. Da geht man nicht mit einer sexuellen Identität rein, sondern die Idee ist, da geht man mit einer, wie auch immer, konflikthaften sexuellen Identität raus und auch mit einem sexuellen Begehren. So. Und meine Frage ist, um das jetzt mal so zu öffnen, ist immer, ich frage mich immer, was ist eigentlich die Attraktivität dieses Verkünden der Postödipalität? Weil ich würde immer auch aus einer Perspektive, die versucht, Emanzipation zu denken, immer zu denken, immer eher denken, naja, also wenn überhaupt, glaube ich, haben wir Probleme mit zu sehr verbreiteter Präödipalität. Weil ich mache es jetzt mal ganz groß, die Utopie, die im Ödipalen liegt, wäre ja, die eigenen Grenzen und auch die Grenzen der anderen anzuerkennen und damit auch Differenz anzuerkennen, Verschiedenheit anzuerkennen und sehr viel von destruktiven Auseinandersetzungen auch in der linken Szene, aber auch in Beziehungen, in der Politik, überall, hat etwas damit zu tun, diese eigene Begrenztheit und die Begrenztheit der anderen gerade nicht aushalten zu können. Und da ist dann mal meine Frage, was gewinnen wir dazu, wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt im Postödipalen. Also ich halte das für ein Gerücht, aber das ist das eine. Aber meine Frage ist auch mal so, was haben wir denn? Also was können wir damit denken, kritisch denken und kritisieren, was wir, wenn wir in den Kategorien des Ödipalen verbleiben, nicht denken können? Und andersrum gefragt, was ist eigentlich das postödipale Versprechen? Also was ist das Versprechen, das darin liegt, zu verkünden, da sind wir jetzt gar nicht mehr.
Ja, große Fragen, schwierige Fragen. Ich dachte jetzt beim Zuhören zunächst mal, und dann kommen wir vielleicht auch zu so einem, irgendwie freudianischen Theorie, Architektur und lakonianischer, dass ich irgendwie dachte, dass der Mangel und das Unvollständige und so, dass bei Lacan so eine große Rolle spielt, ja, längst lange vor dem Ödipus irgendwie markant ist, nämlich schlicht subjektkonstituierend ist. Also deshalb hat für mich die Beschäftigung mit Lacan auch nochmal so den Blick auf das Ödipale und die ödipale Barriere, sag ich mal, verändert, dass die in der Gegenwart, wie man mit dieser Bariertheit, die der Ödipus bedeutet, dass es in der Gegenwart verändert ist, aufgrund ganz grundsätzlicher politökonomischer Veränderungen, mit Auswirkungen auf die Sorgetätigkeiten, aufgrund dessen, wie die Subjekte adressiert werden als sexuelle Wesen und so. Das steht für mich eigentlich ohne außer Frage. Was man mit der, da geht vielleicht dann die Einschätzung auseinander, was die Frage dem, was die Postödipalität, was man damit gewinnt. Also für mich, und ich begebe mich auf heikles Gebiet, ich bin jetzt auch nicht der volle Experte in dem Postödipalen, aber für mich würde ich sagen, eigentlich auch eine politische, auch eine linke Neubewertung der Entwicklungen ab 68. Deshalb ist ja für die Postödipalität Seminar 17 von Lacan so unglaublich wichtig. Und damit habe ich in meinem Beitrag auch versucht, darauf Bezug zu nehmen. Da müsste man jetzt wirklich in die Formeln gucken und so von Lacan, also vom Wandel des Diskurses des Herren in den Diskurs der Universität und dass das Wissen so unglaublich wichtig wird. Und dass das Wissen auch in Bezug auf Identität dann so eine große Rolle spielt. Und Recalcati, den ich jetzt zitiert habe, hat ja dann die vier Diskurse um den fünften ergänzt, den ich wirklich auch als Linke auffordern würde zu lesen, zum Diskurs des Kapitalisten, wo er ja darauf aufmerksam macht, dass es wirklich so ein, wie er nennt es dann, so ein pervertiert freies Subjekt produziert wird im Nachgang zu 68 und der gleichzeitig aus Liberalisierungsprozessen und politökonomischen und akkumulationsbedingten Veränderungen. Das pervertiert freie Subjekt, wo es keinen Zusammenhang mehr gibt, das kann man in den Formeln sehr schön zeigen, es gibt keine Verbindung mehr zwischen dem Begehren und dem unbewussten Wissen und dem Begehren. Es kann kein unbewusstes Wissen mehr produziert werden durchs Begehren in diesem Diskurs, weil quasi, und das macht Recalcati in dem Text ganz schön deutlich, Warenzirkulation und dieses Streben nach Vollständigkeit nicht nur quasi in den Gesetzen des Marktes, sondern so unmittelbar in die Subjekte eingegangen ist. Und das sind so Überlegungen, mit denen kann ich was anfangen, obwohl sie mich auch sehr überfordern und ich sie vielleicht jetzt zum Teil nur partiell wiedergeben konnte. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet konnte, aber ich konnte ein bisschen werben, sich mit diesem schwierigen Denkgebäude der Postindividualität auseinanderzusetzen, sich davon überfordern zu lassen.
Ich glaube, der zweite Punkt, der noch aufschien, und da würde ich vielleicht nochmal versuchen, auf Lars' Beitrag und auf deinen, Koschka, einzugehen. Koschka, du hattest in deinem Beitrag gesagt, wir haben so viel Freiheit wie nie und nirgendwo und trotzdem verspüren wir diese Enge und schaffen diese Regeln, in die wir uns zurückziehen müssen, zurückziehen wollen oder beides. Lars, du hast gesprochen genau über diese Männer, die sich genau in diese, auch genau in diesen engen Panzer zurückziehen und quasi nach außen treten, um diese Identität auch zu verteidigen. Und das ist auch eine der Fragen, die wir also unter diesen Schlagworten Tradwives, Alpha Males und so weiter versucht haben aufzumachen. Und wir haben uns im Bündnis vorab gefragt, und das würde ich an euch alle geben, aber insbesondere nochmal an euch beide, was, vielleicht können wir da nochmal in die Tiefe gehen, was genau dieses sich ergeben in entweder traditionelle oder übersexualisierte Geschlechterrollen, was es damit konkret auf sich hat. Ist das ein Spiel mit Unterwerfung und Dominanz? Ist es reiner Selbstbetrug über die Freiheit, die da drin stecken kann? Also wo ist die Grenze zwischen vielleicht Subversion und Spiel und Ernst auf der anderen Seite? Und lohnt sich damit die Auseinandersetzung für die Theoriebildung?
Ich glaube, den letzten Punkt habe ich nicht genau verstanden. Der Übergang von Spiel in Ernst, weil ich meine, den Leuten ist das natürlich einerseits irgendwie todernst, wenn die da irgendwie ihren ganzen MMA-Kram machen. Und andererseits ist es objektiv natürlich irgendwie eine Scharade, die da gespielt wird, aber keine, die, oder, ja, es ist ja immer so mit dem ungeglaubten Glauben, aber es ist kein befreiendes Spiel damit, sondern als ihr eben über Ödipalität geredet habt, fiel mir noch eine Figur, die man in diesem ganzen Manosphere-Zusammenhang immer nennen muss, ist natürlich Jordan Peterson, dessen ganzer Erfolg darauf aufbaut, dass er A, aussieht wie ein Internatslehrer aus einem englischen Elite-Internat und außerdem den Leuten, den Jungs sagt, sie sollen ihr Zimmer aufräumen. Und das ist ja tatsächlich das Einzige, was der macht. Und darin ist einerseits ja so ein, offensichtlich so ein Bedürfnis, wir wollen jetzt mal so einen strengen Lehrer haben. Ich bin komplett überfordert mit mir selber. Ich brauche jemanden, der mir sagt, was ich tun soll. Andererseits wird das dann ja gerade als befreiend erfahren, weil man sozusagen in dieser Position verharren darf, dem immer irgendwie, naja, so ein Jordan Peterson dann nochmal wieder sagt, man soll sein Zimmer aufräumen. Das kann man nicht oft genug gesagt kriegen. Und vielleicht eine ganz kleine Abschweifung, meine Vermutung für den inzwischen ja auch schon wieder verschwundenen Erfolg der Lisa Eckert ist es, dass sie sozusagen das deutsche Pendant oder das deutsch-österreichische Pendant zu Jordan Peterson war als strenge Gouvernante, die den Leuten erklärt, sie sollen gefälligst siezen statt duzen. Aber also es gibt immer dieses Bedürfnis nach irgendjemandem, der einem mal Grenzen zieht, die aber natürlich gleichzeitig immer nie wirkliche Grenzen sind, sondern immer eine Legitimierung sozusagen genau in dieser Stellung der Unverantwortlichkeit zu verharren.
Ich finde eigentlich auch die interessante Frage, und das schließt, finde ich, auch an eure Auseinandersetzung über die Postödipalität, die Frage, gibt es eigentlich Grenzen im Geschlechterverhältnis und wie ernst sind die zu nehmen und wer setzt die und wie viel Selbstbestimmung ist da drin? Ich dachte auch sofort bei dem, als du über diesen Typen gerade erzählt hast, Lars, den ich nicht kenne, wahrscheinlich, weil ich nur die weiblichen Pendants kenne, was dann irgendwelche Influencerinnen auf Instagram sind, die mir sagen wollen, wie ich mir das Gesicht zu waschen habe. Und wo halt auch so verschiedene Impulse in mir widerstreiten, warum soll ich mir als fast 40-jährige Frau verdammt nochmal sagen lassen, wie ich mir mein scheiß Gesicht zu waschen habe. Und andererseits gibt es da halt dieses krass, wenn ich mir wirklich jeden Morgen das Gesicht so wasche, dann habe ich ganz reine Haut und dann bin ich ganz schön und ganz erfolgreich. Also da ist irgendwas, was zieht. Und da ist auch irgendwie so eine komische Art von Begehren, die kein explizit sexuelles ist. Aber ja, also so das Begehren, alles richtig zu machen und die Vorgaben zu erfüllen, das ist ja eigentlich, also das hat ja quasi eigentlich elterliche Funktionen, aus der man dann offenbar nicht rauskommt. Und die aber gar nicht so krass neuzeitlich sind, weil wenn ich zurückdenke, habe ich mich vor 30 Jahren schon darüber geärgert, dass meine Mutter diese Ratgeberliteratur diese ganze Zeit gelesen hat, wo halt drinsteht, wie viel grüne Smoothies man jetzt essen muss, um gesund zu bleiben. Und ich mir dachte, du als 40-jährige Frau, die sie damals war, warum brauchst du das und warum kannst du dir das nicht, warum kannst du nicht quasi selbstgesetzgebend sein, wie ich dann als aufrührerisches junges Mädchen so dachte. Und bei meiner Mutter und mir hat es, glaube ich, auch so eine postsozialistische Komponente. Also, wenn ich mir das familiengeschichtlich nochmal so vor Augen führe, also diese krasse Suche danach, was ist richtig, was ist eine richtige Frau, ein richtiges Mädchen, über das männliche Pendant kann ich, glaube ich, nicht so ganz sagen, dann hängt das total auch mit so einem Glaubensverlust nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus zusammen, was dann meine relativ unpolitische Mutter, unproblematisch ist unser Verhältnis nicht,
auch.
Vielleicht auch so ein bisschen mit der Linken nach 90 verbindet, um hier mal so einen kühnen Bogen zu spannen. Also das ja quasi die große linke Erfahrung des 20. Jahrhunderts war ja, oder zumindest eine sehr große, eben der Realsozialismus, der halt hops gegangen ist und eben auch so durchzogen war von Gewalt und Repressivität und Unterdrückung des Individuums, dass sich den, glaube ich, sehr wenige Leute aus ganzem Herzen zurückwünschen. Und das, was es so schwer ist, sich daraus was Neues aufzubauen, was aber vielleicht auch hinausgeht über so eine elterliche Funktion, also was halt wirklich Formen von Emanzipation sein könnten, die sich halt nicht darauf beschränken.